Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Als der Roy Breidenbach vor 2 Wochen hier in der Predigt über das Thema Vergebung gesprochen hat, da dachte ich, das ist ein großes Thema und ein wichtiges Thema. Und so möchte ich heute Morgen anknüpfen und nochmal etwas dazu sagen. Und ich starte mal mit der Auschwitz-Überlebenden Eva Kohr. Vor Jahren fand in Lüneburg ein Auschwitz-Prozess statt, und angeklagt war der KZ-Lagermitarbeiter Oskar Gröning, der im KZ mit dazu beigetragen hatte, fast 300.000 Menschen zu ermorden. Und Bild Online schrieb damals, es war eine bewegende Geste, die Auschwitz-Überlebende Eva Kohr, 81, reichte dem früheren SS-Mann Oskar Gröning, 93, die Hand als Zeichen ihrer Vergebung. Ja, sie ging noch weiter, sie umarmte den Mann sogar. Und dieser Auftritt führte dann unter den Nebenklägern zu einem Zerwürfnis. 49 von ihnen machten deutlich, dass Frau Kohr nicht für sie spreche. Sie sagten, wir können Herrn Gröning die Mitwirkung am Mord unserer Angehörigen nicht verzeihen. So sagte es auch eine Betroffene in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Vergeben? Niemals. Man fragt sich, wie bringt denn aber die Eva Kohr das fertig, im Gegensatz zu den anderen Betroffenen, dem SS-Mann zu vergeben? Obwohl sie im KZ schreckliche Dinge erlebt hatte, sie selbst musste grausame medizinische Experimente durch Dr. Mengele über sich ergehen lassen, und ihre Zwillingsschwester und andere Angehörigen und Bekannten wurden im KZ von den Nazis umgebracht. Wie kann man so ein Unrecht verzeihen? Frau Kohr sieht, wie sie sagte, für Vergebung keine Alternative. Ohne Vergebung keine Zukunft. Mit dieser Botschaft reiste sie durch die Lande und warb für Versöhnung und Vergebung. Die Kunst des Vergebens, ihr Thema. Vergeben, verzeihen, alternativlos, ohne das keine Zukunft. Bist du auch dieser Meinung? Wie ist das mit dem Verzeihen bei uns? Machen wir das? Oder sehen wir nicht doch manchmal wohl eine Alternative zum Vergeben, nämlich vergelten und nachtragen. Bei kleinen inneren Verletzungen, die uns jemand zufügt, da fällt es uns manchmal gar nicht so schwer zu vergeben. Wenn ein Freund zum Beispiel vergessen hat, dir zum Geburtstag zu gratulieren, oder jemand dir eine Beule fährt in dein schönes neues Auto, oder dein Ehepartner dich mies gelaunt anraunst am Morgen und so weiter, das lässt sich schon leichter verzeihen. Aber wie ist das, wenn jemand dich ganz tief verletzt? Wir kennen diesen Ausbruch, das Herz bricht. Deine Freundin dich fallen lässt oder der Partner fremd geht. Deine Geschwister mit dir ums Erbe streiten. Eins deiner Kinder keinen Kontakt mehr mit dir haben will. Oder dein Arzt einen Kunstfehler macht und deine Gesundheit für immer schädigt und so weiter, dann fällt uns das gar nicht so leicht zu verzeihen. Dann scheint uns das sogar irgendwie ungerecht, dem anderen zu vergeben. Dann wollen wir das manchmal gar nicht. Mit der Folge, dass sich dann eine Last auf unser Herz und unser Leben legt. Der verstorbene ehemalige Hamburger Psychologieprofessor und Psychotherapeut Reinhard Tausch berichtet dazu aus seiner Erfahrung Folgendes. Viele Menschen fühlen sich längere Zeit durch Handlungen oder Worte anderer tief verletzt. Sie machen anderen Vorwürfe für das, was ihnen angetan wurde. Sie empfinden Gefühle von Bitterkeit und Ablehnung, Hass und Spannungen. Sie können oder wollen anderen nicht vergeben. Nur selten wird die Möglichkeit gesehen, durch Vergeben seelische Schmerzen vermindern zu können. Mir wurde bewusst, schreibt er, dass hier ein sehr großer Bereich seelischer Belastungen vorliegt. Und ich habe immer wieder in Gruppengesprächen erlebt, dass Menschen Jahre, ja ihr Leben lang nicht verzeihen können. Sie selbst tragen schwer an den seelischen Wunden, die ihnen zugefügt worden sind. Und diese Wunden heilen nicht, weil der Hass immer wieder in ihnen aufflammt. Das Vergeben ist also von großer Bedeutung. Umso verwunderlicher ist, dass in den wissenschaftlichen Lehrbüchern der Psychologie und auch in internationalen Psychologie-Fachzeitschriften dieser seelische Vorgang sehr selten erwähnt wird. Diese weitgehende Ignorierung des Vergebens in der Psychologie und Psychotherapie, die ist erstaunlich. Denn in der bei uns weit verbreiteten christlichen Religion hat das Vergeben eine wesentliche Bedeutung, so sagt er. Und er nennt zwei Bibeltexte. Vergebt, so wird euch vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ist diese ethisch-soziale Botschaft unrealistisch, weltfremd? Oder ist sie eine tiefe Weisheit, die unmittelbar der seelischen Lebensbewältigung und dem befriedigenden Zusammenleben von Menschen dient? Soweit das Zitat. Professor Tausch, der das Thema Vergebung in der Psychotherapie eingeführt hat, erkennt im Verzeihen eine tiefe Weisheit. Seine Forschungsergebnisse belegen, wie Menschen seelisch und körperlich gesund werden durch Vergebungsbereitschaft und kaputte Beziehungen heilen. Und er sagt in einem Interview, dass die Kirchen zwar Vergebung schon seit Jahrhunderten lehren, den Leuten aber leider nicht gesagt hätten, wie sie das machen könnten. Dem wolle er abhelfen. Und da möchte ich mich gerade anschließen. Das ist auch mein Ziel heute Morgen, sagen, wie man es machen kann. Verzeihen, ganz konkret. Und ich möchte auch aufzeigen, was uns da manchmal blockiert. Und das Thema heute Morgen, Verzeihen, eine doppelte Wohltat. Ja, Verzeihen tut wirklich gut. Und zwar doppelt. Erstmal dir selbst tust du dir etwas Gutes und dann natürlich auch dem anderen, dem du verzeihst. Und so ist Verzeihen eine doppelte Wohltat und kann auch gestörte Beziehungen heilen. Verschiedene Untersuchungen der noch jungen Vergebungsforschung bestätigen die positive Wirkung des Verzeihens auf die Gesundheit. Demnach senkt es den Blutdruck und den Pulsschlag sowie den Spiegel des Stresshormons Cortisol im Blut. Eine versöhnliche Haltung reduziert weiter Muskelverspannungen und Stresssymptome wie Kopf- und Magenschmerzen, Schlafstörungen und Schwindel. Wie sagte schon die Bibel, die ist wirklich ein topaktuelles Buch, sie sagt dies: Wenn du zu anderen gütig bist, tust du dir selber wohl. Wenn du grausam bist, und nicht verzeihen ist grausam, tust du dir selber weh. Auch verschiedene Buchveröffentlichungen zeigen die Wichtigkeit unseres Themas auf. Manfred Hausmann, Liebende leben von der Vergebung. Oder die heilende Kraft der Vergebung. Lebenskunst, Vergebung. Zu dem Buch heißt es, kaum etwas kann befreiender sein als richtig verstandene Vergebung. Wer von anderen Menschen verletzt wird, der gerät leicht in einen Kreislauf negativer Gedanken hinein. Und das kann ihm auf Dauer größeren Schaden zufügen als das eigentliche Unrecht. Oder schau dir diesen Aufmacher einer Sternausgabe an, die Kraft der Vergebung. Frage, kennst du diese Kraft? Beherrschen wir diese Lebenskunst, verzeihen? Ich denke, dass wir an der Stelle durchaus Hilfestellung gebrauchen können. Wo Menschen zusammenleben, da werden sie auch aneinander schuldig. So ist das eben, seitdem wir jenseits von Eden leben. Und je enger jemand mit uns verbunden ist, desto tiefer und stärker kann er uns auch verletzen. Allerdings spielt nicht nur das Verhältnis zu jemandem eine Rolle, sondern natürlich auch noch die Schwere des erlittenen Unrechtes. Das ist ja ein Unterschied, ob ein Betrunkener dich nur dumm anquatscht auf der Straße oder ob er einen Unfall verursacht, der für dich ein Leben im Rollstuhl nach sich zieht. Nun gebrauche ich schon die ganze Zeit die Worte verzeihen und vergeben. Wollen wir kurz klären, was sie bedeuten, was verzeihen bedeutet. Verzeihen kommt sprachlich von verzichten. Wenn ich verzeihe, dann verzichte ich. Worauf zum Beispiel? Zum Beispiel auf Vorwürfe oder aufs Nachtreten und Nachtragen. Und ich verzichte auch auf Vergeltung und Rache. Ich verzichte auf irgendwelche Ansprüche. Das heißt, ich habe keine Rechnung mehr offen. Das heißt verzeihen. Und vergeben ist ein anderes Wort für verzeihen und hat mit hergeben zu tun. Vergeben, das heißt weggeben. Ich lasse Beschuldigungen fallen, ich gebe Vorwürfe aus der Hand und benutze sie nicht mehr als Munition gegen den anderen. Professor Tausch bezeichnete Vergebung als ein Prozess des Entschuldigens und Befreiung eines anderen von seiner Schuld. Das heißt, die erlittene Verletzung werde dem anderen nicht mehr angerechnet. Ich weiß nicht, ob dir vielleicht jetzt plötzlich das Bild eines bestimmten Menschen vor die Augen kommt, der dich verletzt hat. Oder ob du gerade an eine Situation denkst, in der du ziemlich gekränkt wurdest. Vielleicht hast du bis heute noch nicht wirklich verziehen, bist noch nicht drüber weggekommen. Niemand kann dich und will dich zwingen zu verzeihen. Man kann Verzeihen auch nicht befehlen. Aber empfehlen, das kann man wohl. Und so macht es Gott, der genau weiß, wie gut es uns und anderen tut, wenn wir verzeihen. Gott rät uns wirklich zu verzeihen. Er sagt uns in seinem Wort, und dieser Vers aus Kolosser 3 kommt heute Morgen immer wieder, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wenn Gott sagt, vergebt einander, dann muss das auch möglich sein. Gott verlangt von uns keine unmöglichen Sachen. Wir können jederzeit verzeihen dem, der an uns schuldig geworden ist. Und du selbst entscheidest, ob du verzeihen willst oder nicht. Diese Aussage, ich kann das einfach nicht verzeihen, die ist nicht wirklich korrekt. Eigentlich müsste es ehrlicherweise heißen, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll oder ich will das nicht verzeihen. Ich gebe das zu, es erfordert manchmal ungeheure innere Kraft, von Herzen zu vergeben. Aber ich selber habe es erlebt und viele andere mit mir, der Gott, der bereit ist, uns unsere Schuld zu vergeben, der hilft uns auch nun, anderen zu verzeihen. Wenn wir Jesus, unseren gütigen und gnädigen Herrn, bitten, dann gibt er uns etwas von seiner Güte und Gnade ab. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass wir Gottes Hilfe zum Verzeihen in Anspruch nehmen. Denn glaub mir, nicht verzeihen, das hat wirklich schlimme Folgen für dich und dein Umfeld. Zwei warnende Worte möchte ich zitieren. Yvonne Schwengler sagt: Wer Vergebung verweigert, bekommt seelische Atemnot. Und Schuld und Versagen der anderen sind bei uns gespeichert wie auf einer Festplatte. Wut, Ärger, Aggression und Rachegefühle prägen dann unsere Gefühle, unser Denken und Handeln, auch wenn wir Verfehlungen schon lange oder wenn sie schon lange vergangen sind. Also nicht verzeihen ist wie Gift, das uns und andere Leute vergiftet. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und will mit euch darüber nachdenken, was eigentlich Verzeihen immer wieder behindert. Viele Menschen sind nicht bereit zu verzeihen, weil sie, wie Untersuchungen gezeigt haben, falsche Vorstellungen davon haben, was Verzeihen bedeutet. Und ich möchte mal einige dieser verkehrten Einstellungen und Vorstellungen aufzählen. Das ist zum Beispiel dieser Gedanke. Wer verzeiht, der bagatellisiert Unrecht. Manche meinen, verzeihen hieße, so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Verzeihen hieße zu sagen, ach, alles halb so schlimm, schwamm drüber. Aber es geht beim Verzeihen gar nicht darum, das Unrecht schönzureden oder klein zu machen. Ich muss nicht plötzlich Schlechtes gut nennen. Ich muss nicht leugnen, dass der andere mir schwer wehgetan hat. Es geht nicht darum, Schuld klein zu reden und den Tisch fallen zu lassen, sondern diese Schuld muss auf den Tisch, soll bewusst wahrgenommen werden, vielleicht auch in einem Gespräch mit dem Schuldigen mutig beim Namen genannt werden. Dann aber kommt das Verzeihen. Das heißt, das Verzichten darauf, den anderen ein Leben lang auf seine Schuld festzunageln und ihm deswegen böse zu sein. Jemand drückt es so aus: Vergebung heißt nicht das Ja zu einer vergangenen Schuld, wohl aber das Ja zu einem Menschen mit seiner vergangenen Schuld. Und Benedikt der 16. sagte mal sehr schön: Vergebung ist keine Verleugnung der Vergehen, sondern eine Teilhabe an der heilenden und verwandelnden Liebe Gottes, die versöhnt und wiederherstellt. Ist das nicht gut? Die Teilnahme an dieser heilenden, verwandelnden Liebe Gottes, die versöhnt und wiederherstellt. Ein zweites Missverständnis. Wer verzeiht, der zeigt Schwäche. Teilweise hängt die fehlende Bereitschaft zur Vergebung mit dieser Auffassung zusammen. Vergeben, das ist doch ein Ausdruck von Schwäche, von falscher Nachgiebigkeit, von sich klein machen und mangelnde Selbstbehauptung. Der Filmtitel eines Western lautet: Gott vergibt, Django nie. Der knallharte Westernheld, der für Gerechtigkeit eintritt, der zurückschießt, der kein Mitleid, keine Nachsicht kennt. Dieses Bild geben wir leider manchmal ab und halten das sogar für richtig. Verzeihen, nachgeben, ich? Zeige ich da nicht Schwäche? Das ist falsch. Bitte lasst uns doch weniger wie Django sein, der zurückschießt, und lieber mehr wie Gott, der bereit ist zu verzeihen. Und übrigens, in Wirklichkeit erfordert Vergeben eine innere Stärke und hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Mahatma Gandhi sagte mal: Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft der Starken. Forschungen haben gezeigt, dass besonders Menschen mit einem schwachen Selbstbewusstsein Probleme damit haben, anderen zu verzeihen, weil sie die Vorwürfe eben brauchen, dieses den anderen klein machen brauchen, weil ihnen das ein Überlegenheitsgefühl, besser zu sein als sie, gibt. Verzeihen können beweist Größe und innere Stärke, nicht Schwäche. Verzeihen ist für Menschen, die wissen, ich vergebe mir nichts, wenn ich dem anderen vergebe. Ein weiteres Missverständnis wäre dieses: Vergeben heißt vergessen. Manche denken, sie hätten Unrecht nicht verziehen, wenn sie immer wieder dran denken müssen, es also gar nicht vergessen können, was der andere ihnen angetan hat. Nun, natürlich sollte man sich bemühen, nach dem Vergeben auch zu vergessen, aber wie sagte jemand flapsig, habe ich so im Netz gefunden: Vergeben und vergessen, ich bin weder Jesus noch habe ich Alzheimer. Also hier sagt einer, dass Vergeben und danach das Vergessen für ihn unmöglich ist. Das kriege nur Jesus hin und ein an Alzheimer Erkrankter. Und ich sage dazu: Ja, Jesus vergibt Schuld, aber stimmt das denn, dass er Schuld auch vergisst? Jesus hat bestimmt kein Alzheimer. Und Gott ist nie vergesslich. Die Bibel sagt nicht, Gott vergisst deine Schuld. Aber Gott sagt dir in der Bibel dieses zu: Ich will an deine Schuld nie mehr denken. Ich will und werde da nicht mehr drüber nachdenken, sagt Gott. Das heißt, deine Schuld wird nie mehr zwischen uns beiden stehen. Ich halte dir die Sache nie mehr vor. Komm, lass uns die ganze Sache vergessen. Genauso sollten wir es auch machen. Man kann Vergessen ja nicht erzwingen. Und bei besonders schmerzhaften, tiefgehenden Verletzungen ist das sowieso unmöglich. Daran wird man sich ein Leben lang erinnern. Aber was man tun kann, ist, man kann beschließen, diesen Vorfall dem anderen nie mehr vorzuwerfen. Und wenn man wieder daran denken muss, dann innerlich versöhnt und ohne Bitterkeit. Vergeben heißt nicht immer vergessen. Noch ein nächstes. Der andere muss erst sein Unrecht eingestehen und sich entschuldigen. Und dann werde ich das auch tun. Tatsächlich erschwert das unser Verzeihen, wenn die andere Person überhaupt keine Einsicht zeigt oder und mit dem Verletzen einfach weitermacht, wenn sie das Gespräch verweigert oder sich nicht entschuldigt und auch keine Wiedergutmachung anbietet. Es ist auch oft so, dass der oder die andere gar nicht bemerkt, wie er oder sie mich verletzt hat. Und vielleicht lebt der Verursacher unserer Verletzung auch gar nicht mehr. Vielleicht ein verstorbener Vater, eine Schwiegermutter oder ein Lehrer. Kann ich dann trotzdem verzeihen? Die Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach, die sagt, wir sollen immer verzeihen, dem Reuigen um seinetwillen und dem Reulosen um unseretwillen. Ja, das ist möglich, auch dann zu verzeihen, wenn der andere keine Reue zeigt. Also tu dir was Gutes, verzeihe, und zwar immer. Das ist möglich. Hier an diesem Punkt sollten wir nämlich unterscheiden zwischen Verzeihen und Versöhnen. Du kannst dich nicht mit jedem versöhnen, denn dazu gehören immer zwei. Du kannst aber selbst ganz allein für dich in deinem Herzen jedem verzeihen, ihm sein Versagen vergeben. Das heißt, die Vorwürfe aufgeben und keinen Groll mehr hegen. Kannst dich versöhnt erinnern und versöhnt verhalten. Neben diesen falschen Vorstellungen gibt es auch noch eine weit verbreitete, verkehrte innere Haltung, die das Verzeihen erschwert und verhindert, nämlich nachtragend sein. Die Bibel kennt dieses Phänomen und sie warnt uns: Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat. Ein Ehemann berichtet einmal seinem Therapeuten, in manchen Situationen wird meine Frau immer so historisch. Sie meinen sicher, sie wird hysterisch. Nein, nein, sagt er, Sie haben schon richtig verstanden, historisch. Sie fängt dann an, mir meine ganzen Defizite und mein Versagen von den zurückliegenden Jahren aufzuzählen und vorzuhalten. Das Dumme beim Nachtragen ist, wie schon das Wort an sich sagt, nachtragen. Denn wer nachtragend ist, der hat wirklich viel zu schleppen. Da trage ich einem was nach und damit belaste ich eben mich selbst. Du machst dir selber das Leben schwer, wenn du nachtragend bist. Du hast die Nachteile davon, wenn du nicht verzeihst. Lass also die Vorwürfe fallen, das entlastet und befreit enorm. Ja, jetzt wollen wir im letzten Teil der Predigt noch überlegen, wie ich verzeihen lernen kann, also Schritte der Vergebung gehen. Ich will verzeihen. Wie mache ich das ganz praktisch? Gibt es Hilfen dazu? Da sind einige Dinge und Überlegungen, die sich als hilfreich erwiesen haben. Zum Beispiel dies. Aller Anfang ist schwer, sieh dem Problem ins Auge. Man muss sich regelrecht manchmal einen Schubs geben, um sich innerlich auf den Weg zu machen hin zum Vergeben. Das ist manchmal nicht so leicht, sich den Tatsachen zu stellen und das nicht zu verdrängen. Dazu gehört nämlich auch, sich ehrlich zu fragen, warum hat mich diese Äußerung oder dieses Verhalten jetzt so verletzt? Oder auch, trifft mich eventuell eine Mitschuld? Oder war das wirklich so schlimm? Bin ich vielleicht viel zu empfindlich? Hier hilft es mir bei der Einordnung, mich zu beobachten. Stößt diese Sache immer wieder sauer auf? Das heißt, muss ich immer wieder dran denken, dann ist es sicher gut, sich mal tiefer damit zu beschäftigen. Und dann komme ich auch mit Gott ins Gespräch. Ich bitte ihn, mir zu zeigen, was jetzt dran ist, dass er mir auch hilft, meine Gefühle und meine Gedanken zu sortieren. Also machen wir uns das ruhig bewusst. auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Ein zweites. Gibt es eventuell Erklärungen für das Fehlverhalten des anderen? Das ist ein weiterer hilfreicher Schritt. Er kann sein, sich den anderen oder sich in ihn hineinzuversetzen und sich zu fragen, warum ist er wohl gerade so? Alles verstehen heißt alles verzeihen. Kennt ihr dieses Sprichwort? Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, aber da ist was dran. Ich denke zum Beispiel an Anneliese, meine Frau. Als Grundschullehrerin erlebte sie manchmal montags total unruhige Kinder. Es herrschte Chaos im Unterricht. Und sie hat ihren Kindern das ungehörige Verhalten dieser Widerspenstigkeit und Unruhe eher verzeihen können und musste nicht angepiekst und zornig reagieren, wenn sie bedacht hat, es war ja Wochenende. Die Kinder sind unausgeschlafen, saßen vielleicht zu viel am PC oder am Smartphone oder kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Sie wusste, die Kinder wollen jetzt nicht mich ärgern und meine Autorität untergraben und herausfordern, sondern sie sind Opfer der Verhältnisse. Das entschuldigt nicht ihr Fehlverhalten, aber es verhalf Anneliese zu einer angemessenen inneren Haltung. Sie konnte dann verzeihend darauf reagieren. Das verhindert eine Eskalation und ein Hochschaukeln der Aggression, dieser Haltung. Ein drittes, denk bewusst über deine eigene Fehlerhaftigkeit nach. Wenn ich zu dem Schluss komme, dies Verhalten oder jenes Wort hat mich wirklich sehr verletzt, dann sollte ich innerlich noch einen Schritt weitergehen und denken, und du, wie verhältst du dich so? Wählst du immer die richtigen Worte? Bist du nie launisch, nie aggressiv? Hast du noch nie was falsch gemacht? Nimmst du immer alles so genau? Wenn ich mich zum Beispiel über etwas ärgere, was meine Frau gemacht und gesagt hat, ich habe das mit ihr abgesprochen, ich darf das ruhig so erzählen, dann und es mich dann wurmt, dann denke ich tatsächlich immer wieder mal, und Heinz Werner, was muss Anneliese dir so alles verzeihen? Ich gebe ihr doch auch immer wieder Anlass, beleidigt zu sein. Also Heinz, sei jetzt nicht so entrüstet und selbstgerecht, als wärst du ein Heiliger. Dies Denken, das hilft tatsächlich, das Problem auf kleiner Flamme zu kochen und vergebungsbereiter zu sein oder auch das Problem friedlich anzusprechen und zu klären. Denk bewusst über die eigene Fehlerhaftigkeit nach. Und das Nächste, Verzeihen ist eine Entscheidung und kein Gefühl. In der Zeitschrift Psychologie heute, da schreibt Friederike von Tiedemann, man muss sich entscheiden, dem anderen zu verzeihen. Eine junge Frau, die ihren Ehemann durch Mord verloren hatte, bestätigte diese Aussage in einer Talkrunde. Ein Nachbar hatte ihren Mann nach einem Streit getötet. Und diese Frau sagte in dieser Gesprächsrunde, und das hat mich sehr beeindruckt, man muss sich bewusst dafür entscheiden, zu verzeihen. Das habe ich vorher auch nicht gedacht, dass das möglich ist. Verzeihen ist tatsächlich erstmal eine bewusste Kopfentscheidung. Ich mache mir zum Beispiel bewusst, was für negative Folgen es hat, wenn ich nicht verzeihe. Wie ich und andere darunter zu leiden haben. Wie es mein Leben und das Leben anderer zerstört. Und dann kann ich auch an viele positive Effekte von Verzeihen denken. Zum Beispiel, das bringt Harmonie, es klärt Verhältnisse, bewirkt inneren Frieden, verschafft Freiraum zu neuem Handeln und vieles Gute mehr. Und zuletzt oder vielleicht sogar zuerst mache ich mir auch bewusst, dass unser Gott, der es gut mit uns meint, mir rät, vergib dem, der dir etwas angetan hat. Vergib der, die dir etwas angetan hat. Deshalb wage ich es auch und spreche das aus, entweder laut oder leise und sage, ich verzeihe dir. Das ist erstmal ein Willensentschluss. Ich muss dabei nicht unbedingt positive oder versöhnliche Gefühle irgendwie spüren. Ich weiß nicht, ob Jesus am Kreuz oder Stephanus, der Märtyrer im Steinhagel, ob die irgendwie nette Gefühle gegenüber ihren Mördern gehabt haben. Und trotzdem sind sie mit Worten der Vergebung auf ihren Lippen gestorben. Versöhnungsgefühle, die können später dazukommen. Aber ich kann mit Gottes Hilfe und ehrlichem Herzen jederzeit sagen, ich verzeihe dem, ich verzeihe ihr das. Also ich verzichte auf alles Heimzahlen, auch auf alles Rumerzählen, was die oder der gemacht hat. Ich verzichte auf weitere Anklagen und auf das Gedankenkarussell, das immer um die Verletzung kreist und sich weiterhin damit beschäftigt. Unser Dichter Friedrich Schiller hat gesagt, der Siege göttlichster ist das Vergeben. Ja, Vergeben ist ein großartiger Sieg. Ein Sieg über Verbitterung, über Streit und Hass. Und Gott will uns dabei helfen, diesen Sieg zu erkämpfen. Echtes Verzeihen fällt ihm nicht leicht. Deshalb bin ich froh, göttliche Hilfe wirklich in Anspruch nehmen zu können. Und Alexander Pope hat wirklich recht, wenn er sagt, Irren ist menschlich, aber Vergeben ist göttlich. Ein fünfter Gedanke lautet so, Jesus gibt uns ein gutes Beispiel und auch Kraft zum Vergeben. So heißt es im Kolosserbrief, genauso wie der Herr Jesus euch vergeben hat, sollt auch ihr anderen vergeben. Wir wissen, Jesus ist immer bereit, unser Versagen rückhaltlos und lückenlos zu vergeben und sich mit uns zu versöhnen, ganz egal, was wir falsch gemacht haben. Und ich glaube, Christen haben es auf eine gewisse Weise leichter zu vergeben. Warum? Weil sie am eigenen Leib erfahren haben, was Vergebung ist und wie Vergebung wirkt. Sie macht nämlich dankbar und sie macht demütig. Die Bibel macht uns darauf aufmerksam, wer selber Gnade erfahren hat, der kann auch gnädig mit anderen umgehen. Wer selber erlebt hat, wie ihm seine Schuldenlast von den Schultern genommen wurde, der ist eher bereit, das auch bei anderen zu praktizieren. Das gute Beispiel von unserem Herrn Jesus färbt sozusagen auf uns ab. Er verzeiht uns, wir verzeihen anderen. So soll es jedenfalls sein. Und ein letzter Gedanke hier. Verzeihen ist ein Weg. Vergebung ist ein Prozess. Wir sollten das nie vergessen und deshalb uns selbst und andere auch nicht überfordern. Manchmal braucht es ein wenig Zeit, bis wir dem anderen nicht nur mit dem Willen verziehen haben, sondern auch unsere Gefühle, das Verzeihen empfinden und sich das Verhältnis auch normalisiert. Vor allem, wenn die Enttäuschung oder Verletzung tief sitzt, ist es mit einer einmaligen inneren Entscheidung nicht getan. Dann braucht es von uns dieses innere Ja zur Vergebung immer wieder. Da kommt nämlich Bitterkeit und Verletzungsgefühle unwillkürlich immer mal wieder hoch, wie so Eiter aus einer Wunde. Und da ist es wichtig, sich dann neu an die ausgesprochene Vergebung zu erinnern und nicht den alten negativen Gedanken und Verhaltensweisen nachzudenken, sie weiter zu hegen und zu pflegen, sondern den Eiter zu entfernen, damit die Wunde endlich heilen kann. Ohne Bild gesprochen, sich immer wieder zur Raison zu rufen und zu sagen, halt, die Sache hatten wir geklärt. Ich schiebe die schlechten Gedanken zur Seite, denn ich habe ihm oder ihr bereits vergeben. So. Und du siehst, dem anderen verzeihen ist nicht so sehr mit einem einzelnen Schritt zu vergleichen, sondern eher mit einem Weg. Rückhaltloses Verzeihen ist das Ergebnis eines Weges in die richtige Richtung und nicht das Ergebnis eines Gebetes und eines Vergebungsaktes. Es ist ein Heilungsweg, ein Heilungsprozess wirklich. Martin Luther King war ein Mann, der viel Vergebung praktizieren musste, damals in den 60er Jahren, bei all der Rassendiskriminierung und dem Hass, der ihm entgegenschlug. Und er sagt uns dies, Vergebung ist keine einmalige Sache, Vergebung ist ein Lebensstil. Und der verstorbene Schauspieler Sir Peter Ustinov drückt es sehr schön so aus, Liebe ist ein ewiges Verzeihen, ein milder Blick, der zur Gewohnheit wird. Lass uns Verzeihen zur Gewohnheit machen. Die göttliche Aufforderung ernst nehmen. Wie sagte Jesus? 7 mal, 70 mal verzeihen. Und er meinte nicht 490 Mal, sondern er sagte damit unendlich oft. Verzeihen ohne Einschränkung. Denn Verzeihen ist wirklich eine doppelte Wohltat. Sie tut dem anderen gut und auch mir selber. Darum, Gott helfe uns zum Verzeihen, denn Verzeihen ist wirklich göttlich. Und so möchte ich schließen mit einem Liedvers von Johannes Falk, der auch ein Gebet ist. Und du kannst gerne, wenn du willst, es innerlich mitbeten, mitsprechen. Bin mit mir am Kämpfen, komm nicht davon los, Bitterkeit hat mich lahmgelegt. Ich kann's nicht mehr tragen, ich bringe es zu dir, was mich verletzt. Das hat dich längst bewegt. Ich lasse los, reiß mich davon los. Ja, ich will vergeben, wie du mir vergeben hast. Will mich dafür entscheiden, mein Stolz wird mir zur Last. Durch deine Kraft wird möglich, was mir unmöglich scheint. Will auf mein Recht verzichten, vergeben und verzeihen. Dazu sage ich Amen. Singen wir noch miteinander ein Lied, das dazu auch passt. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Und wir singen hier von Jesus, dem göttlichen Opferlamm, der für unsere Schuld starb. Und der, genau der, gibt uns auch die Kraft, anderen zu verzeihen.